Lass mich zu Beginn einmal kurz beten. Vater im Himmel, bitte bereite unsere Herzen vor. Hilf uns, ehrlich zu uns selbst zu werden und zu sehen, wo du uns verändern möchtest. Amen. Fast jeder von uns trägt Geschichten in sich, die mit den Worten beginnen: Das hat mich verletzt. Wir alle erleben Verletzungen. Manche sind klein und sie vergehen auch ganz schnell. Ein unbedachter Satz, ein Tonfall, ein Blick, der sich wie Verachtung anfühlt. Irgendjemand tut etwas Verletzendes oder sagt etwas Verletzendes oder tut vielleicht auch etwas nicht. Und das brennt sich ein. Nicht, weil wir so empfindlich sind, sondern weil Beziehungen einfach so funktionieren. Und ganz oft entstehen diese Verletzungen gar nicht aus böser Absicht, sondern aus enttäuschten Erwartungen. Und das ist sogar das Tückische. Wir tragen Erwartungen in uns, manchmal ausgesprochen, meistens sogar unausgesprochen. Und wir merken erst, dass wir sie hatten, wenn wir enttäuscht sind. So erwarten Eltern zum Beispiel von ihren Kindern Dankbarkeit und Respekt. Und wenn Kinder einem das nicht geben, dann fühlt man sich gekränkt und verletzt. Und andersrum haben auch Kinder Erwartungen an die Eltern, dass sie ihnen Sicherheit, Wärme geben, aber auch, dass sie fair sind. Und wenn Eltern überfordert sind und das eben nicht diese Erwartungen erfüllen können, weil einfach wir nicht alles wissen und alles sehen als Eltern, dann verletzen wir auch unsere Kinder. Und genauso ist es auch in der Gemeinde, ne? Vielleicht sogar noch mehr, denn in der Gemeinde ist der Anspruch auch oft noch höher. Von unseren Arbeitskollegen, da erwarten wir nicht, dass sie geistlich schon reif sind und alles auf die Kette kriegen. Aber von Leuten, die mit Jesus unterwegs sind, erwarten wir das schon. Von Leitern erwarten wir, dass sie Vorbilder sind, dass sie immer demütig sind und immer weise sind. Und Leiter erwarten von Mitarbeitern Treue und Loyalität. Und wenn dann Missverständnisse kommen, Worte falsch ankommen, man sich nicht gesehen fühlt, man übergangen wird, dann tut das weh. Vielleicht sogar gerade, weil du gedacht hast, hier sollte das doch nicht passieren. Das ist doch nicht der Weg, den Jesus gelehrt hat. Und ja, manche Verletzungen sitzen viel, viel tiefer. Sie haben mit unserer Geschichte zu tun. Vielleicht bist du mit einer Person aufgewachsen, die dich ständig bloßgestellt hat und die dich ständig schlecht gemacht hat. Vielleicht wurde dein Vertrauen zutiefst gebrochen. Vielleicht hast du auch Missbrauch erlebt. Körperlich, emotional oder geistlich. Und an dieser Stelle haben wir die Frage, stehen wir vor der Frage, wie gehe ich mit meinen inneren Wunden um? Weil Verletzungen, die bleiben nicht neutral. Sie suchen eine Reaktion, eine Antwort. Wenn wir verletzt werden, stehen wir bewusst oder unbewusst an einer Weggabelung, an einer Entscheidung, die wir treffen müssen. Unser Herz ist gefangen in einem Gefängnis, das wir nicht so einfach aufkriegen. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir versuchen, unser Herz daraus zu befreien. Der erste Weg ist Rache. Und wir hoffen, dass wir mit Rache unser Herz frei bekommen. Und ja, Rache klingt vielleicht erstmal dramatisch und irgendwie zu groß, aber Rache kann sehr leise sein. Rache kann ein kalter Blick sein. Rache kann ein Satz sein, der zufällig so formuliert ist, dass er zusticht. Rache kann sein, dass ich hinter dem Rücken über diese Person schlecht rede. Und Rache heißt im Kern, ich will dich spüren lassen, was du mir angetan hast. Und ja, im ersten Moment kann sich das stark anfühlen. Vielleicht sogar gerecht. Endlich habe ich wieder die Kontrolle. Endlich bin ich nicht mehr nur Opfer. Aber wenn wir versuchen, unser Herz zu befreien, dann merken wir, der Schlüssel passt nicht. So wirklich frei macht uns das nicht, denn die Beziehung geht dadurch eher kaputt, als dass sie weitergeht. Und unser Herz wird nicht frei. Der zweite Weg, den wir wählen können, ist den Weg der Isolation. Den Rückzug aus Beziehungen, Rückzug aus Gemeinschaft. Und sowas beginnt auch, manchmal ganz leise. Man kommt nicht mehr so regelmäßig, man übernimmt keine Verantwortung mehr, man beteiligt sich nicht mehr, wir vermeiden Nähe. Und irgendwann sagt man vielleicht, ich glaube, ich brauche Abstand. Und äußerlich klingt das für ihn selbst und vielleicht für ein, zwei andere auch vernünftig. Und ich will keine Illusion machen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Abstand kann manchmal weise sein, aber ganz häufig ist der eigentliche Motor nicht Weisheit, sondern einfach nur Verletzung. Und das Tragische ist, dass wir denken, wir entziehen uns unserem Schmerz, aber in Wahrheit, wenn wir auch den Schlüssel ausprobieren, dann werden wir merken, auch der passt hier nicht rein. Und wir nehmen den Schmerz mit. Unser Herz bleibt gefangen in diesem Schmerz. Sprüche 18, Vers 1 sagt etwas ganz Spannendes. Er sagt, wer andere Menschen meidet, der denkt nur an sich und seine Wünsche und wehrt sich gegen alles, was ihn zur Einsicht bringen soll. Das ist ein spannender Vers. Der sagt nicht, jeder Rückzug ist Sünde. Versteht mich nicht falsch. Aber er deckt auf, was oft dahinter liegt. Ich will mein Recht behalten. Ich will nicht mehr hören, was mich vielleicht auch korrigieren könnte. Und ich schütze damit mein Narrativ. Aber oft ist Isolation nichts anderes als Selbstschutz ohne Heilung. Ja, man kann eine Gemeinde oder vielleicht auch die Familie verlassen. Aber wenn wir die Bitterkeit nicht loslassen, werden wir sie in die nächsten Beziehungen mitnehmen. Und irgendwann wirst du feststellen, dieses Muster wiederholt sich. Es wiederholt sich und es wiederholt sich. Also Isolation scheint nicht der Schlüssel zu sein. Die dritte Möglichkeit wäre Verdrängung. Es in mich selber hineinzufressen. Zu sagen, okay, ich sage nichts, ich schlucke, ich bleibe freundlich, aber innerlich fange ich an zu zählen und Striche zu setzen. Jedes Mal, wenn es mir passiert. Und während ich vielleicht äußerlich ruhig bleibe, wächst innerlich in mir die Bitterkeit. Und Bitterkeit, meine Lieben, ist wie Schimmel an einer dunklen Wand. Am Anfang ist da nur ein kleiner Fleck und der ist kaum sichtbar. Den bemerkt keiner. Und man denkt vielleicht, ach, ist nicht so schlimm, wird schon alles gut werden. Aber wenn man nichts unternimmt, frisst sich der Schimmel Stück für Stück tiefer ins Mauerwerk, bis er sogar die ganze Substanz zerstört. Und genauso ist es mit der Bitterkeit. Wenn wir nichts unternehmen und es so lassen, wie es ist, wird sich die Bitterkeit immer tiefer und tiefer in dein Herz fressen, bis nichts mehr von deinem Herzen übrig ist. Und das ist das Schwierige an Bitterkeit. Bitterkeit braucht keine Bühne, sondern sie wächst im Verborgenen. Sie braucht Erinnerung. Und jedes Mal, wenn ich mich an die Situation erinnere, gieße ich wieder ein kleines Stück diese Bitterkeit. Und jetzt wird's ehrlich. Wenn ich an meiner Verletzung festhalte, dann fühlt es sich zwar manchmal an wie Würde, wie Selbstachtung, nach dem Motto, ich lasse mir nichts gefallen. Aber oft ist es nämlich etwas anderes. Es ist Stolz. Es ist das Bedürfnis, moralisch überlegen zu bleiben. Und hier liegt die Gefahr, nicht in der ursprünglichen Verletzung an sich. die ist real und die ist schmerzhaft. Die möchte ich gar nicht kleinreden. Aber diese zweite Bewegung, das Festhalten, das Nähren der Bitterkeit, das Recht behalten wollen, das beginnt mich zu verändern. Ich werde härter und ich werde misstrauischer. Und plötzlich ist nicht mehr nur noch meine Beziehung belastet, mein ganzes Herz ist belastet. Und so können wir festhalten, keine dieser Strategien heilt dein Herz. Rache macht es härter. Isolation macht es kälter. Bitterkeit macht es dunkler. Und Verdrängung macht es unehrlich. Aber es gibt noch einen vierten Weg. Den Weg, den Jesus uns lehrt. Und genau hier erzählt uns Jesus eine Geschichte, die uns lernen soll, wie wir vergeben können. Petrus kommt nämlich zu Jesus und stellt ihm eine Frage. Er fragt: Herr, wie oft soll ich meinen Brüdern vergeben, wenn er gegen mich gesündigt hat? 7-mal? Und für die damalige Zeit, das müssen wir wissen, ist Petrus schon sehr großzügig. Die meisten Rabbiner lehrten, dass man 3-mal vergeben soll. Und Petrus zeigt hier seiner Meinung nach Größe. Denkt so, ja, okay, 3-mal wäre ein bisschen wenig. Jesus fordert meistens mehr als die anderen. Also ich sag mal 7. Aber hier hinter dieser Frage steckt etwas, das wir alle kennen. Petrus zählt. Er möchte eine Grenze. Er möchte wissen, wo hört meine Verantwortung auf? Ab wann darf ich sagen, jetzt reicht es. Jetzt ist Schluss. Und Petrus will eben eine Zahl. Und Jesus antwortet, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7. Da hat Petrus seine Zahl. Wir machen jetzt eine Liste, 490 Striche. Und jedes Mal, wenn wir von einer Person eine Verletzung haben, machen wir einen Strich weg. Natürlich meint Jesus das nicht so. Jesus führt das hier ad absurdum und sagt ganz klar, Petrus, deine Herangehensweise ist schon komplett falsch. 7-mal, das ist viel zu wenig. Und dann erzählt er direkt darauf eine Geschichte. Und vielleicht, viele von euch kennen bestimmt schon diese Geschichte, trotzdem müssen wir sie uns immer wieder vor Augen führen. Er sagt, denn mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen Mann vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Nur um das mal kurz klar zu machen. 10.000 Talente, das sind keine normale Schulden. Das ist Bankrott. Das ist totaler Bankrott. Das ist so hoch, eine Privatperson könnte das niemals zurückzahlen. Das sind Schulden in Höhe von Staatsschulden. Jesus nennt hier das höchste Zahlwort, das in der damaligen Kultur gebräuchlich war. So, das ist quasi, wenn Kinder sich die größte Zahl ausdenken, die es gibt, dann sagen sie 100 Trillionen, Millionen, Billionen, so eine Zahl ist das. Also so hoch, jeder wusste direkt, das ist nicht zurückzuzahlen. Nicht mal in 100 Leben. Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und mit seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Und dann kommt dieser unglaubliche Satz. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Der Herr erlässt das nicht in Raten, nicht teilweise, nicht unter Bedingungen. Er erlässt alles. Und hier müssen wir erstmal stehen bleiben. Bevor Jesus über die Schuld, die zwischen Menschen steht, anspricht, muss er erstmal über die 10.000 Talente sprechen. Und deswegen ist das auch ganz wichtig, dass wir das verstehen. Hier finden wir den Schlüssel zur Vergebung. Den Schlüssel, damit unser Herz frei wird. Denn es funktioniert folgendermaßen, gemäß dem Sprichwort, wir müssen uns erstmal an unsere eigene Nase fassen. Denn was ganz schnell passiert, wenn wir verletzt werden, dann sehen wir nur uns selbst, unsere Verletzung. Und wir vergessen, dass wir gleichzeitig auch Schuldner sind. Denn vor Gott, der König hier in dieser Geschichte ist, stehen wir nicht als leicht verschuldete Menschen mit ein paar moralischen Schwächen da. Vor Gott stehen wir als Menschen mit 10.000 Talenten Schulden. Wir haben Schulden in Höhe von Staatsschulden bei Gott. Deswegen ist das Abendmahl auch so passend heute. Werd jetzt mal wirklich ehrlich mit dir. Wir haben nicht die Zeit, den ganzen Katalog von Sünden, die möglich sind, womit wir Gott verletzen, aufzuzählen. Aber werd ehrlich, wie groß ist deine Schuld vor Gott? Jeder Stolz, jede Lieblosigkeit, jede Selbstgerechtigkeit, jeder harter Gedanke, jedes Mal, in dem wir uns selbst zum Maßstab gemacht haben. Und nicht nur unsere Taten, nicht nur das, was wir sagen, sondern schon das, was wir denken, entspricht nicht dem, was Gott für dein Leben will. Und es gilt für jeden Menschen. Du denkst, du bist vielleicht besser als dein Sitznachbar? Im Verhältnis ist das komplett egal. Du hast so viel Schuld in deinem Leben aufgeladen, dass du es nie im Leben zurückzahlen konntest. Und du bist wie dieser Schuldner vor Gott. Der Berg ist so groß, dass du ihn niemals begleichen könntest. Und hier kommt aber auch die Botschaft, die Jesus uns bringen möchte. Die Botschaft der Bibel ist, Gott ist bereit, dir deine Schuld zu erlassen. Das ist Gnade. Das ist Güte. Lesen wir mal weiter, wie der Knecht reagiert. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Ganz kurz, 100 Denare, das ist kein lächerlicher Betrag. Das müssen wir festhalten. Das entspricht 100 Tagen Arbeit. Heutzutage ungefähr, je nachdem wie viel man verdient, sagen wir 10.000 Euro. Das ist eine Riesenschuld. Jesus redet das nicht klein. Er sagt nicht, und er schuldete ihm einen Centbetrag. Nee, 10.000 Euro ist viel Geld. Und wir lesen weiter. Und er packte ihn an der Kehle und würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Sag mal, hat er noch alle Tassen im Schrank? Wenn man diese Geschichte liest, denkt man sich so, bei dem tickt's doch nicht richtig. Wie kann man so undankbar sein? Und ach, ich liebe diese Geschichten von Jesus, weil sie uns erstmal schockieren und dann bemerken wir, oh, Jesus meint ja mich. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, ist das genau das, was wir tun, wenn wir an den Verletzungen, die andere an uns getan haben, weiter festhalten. Während wir gleichzeitig Gottes Gnade erleben. Wir kommen Sonntag für Sonntag, singen von der Vergebung, beten im Vater unser, Herr, vergib uns unsere Schuld. Und gleichzeitig halten wir, manchmal auch nur innerlich, dem anderen diese 100 Denare vor. Und das Problem ist nicht, und das möchte ich ganz deutlich betonen, dass diese 100 Denare existieren. Sie existieren und sie sind real und der Schmerz ist real. Aber das Problem ist, dass wir diese 10.000 Talente vergessen. Wir leben, als wäre unsere Schuld vor Gott klein. Als hätte er einfach nur ein Auge zugedrückt und ein bisschen Nachsehen gehabt. Als wären wir im Grunde gute Menschen mit ein paar Schwächen. Und dann erscheint uns das, was andere uns angetan haben, als so schlimm, das geht doch gar nicht. Wie kann er es wagen, mir so etwas anzutun? Aber wenn ich wirklich begreife, dass ich vor Gott bankrott war, dass ich nicht moralisch leicht angeschlagen war, sondern existenziell schuldig, dann verändert das mein Herz. Nicht, weil die Verletzung plötzlich angenehm ist und ich alles beiseite schiebe, sondern weil ich aufhöre, moralisch mich über andere Menschen zu stellen. Ihr Lieben, ihr könnt nicht Begnadigte sein und gleichzeitig gnadenlos bleiben. Und genau hier kommt die scharfe Stelle des Gleichnisses. Andere Knechte sehen, was dieser Knecht tut, und sie erzählen es dem König, und der König lässt diesen Knecht holen. Und wisst ihr, was er ihm sagt? Du böser Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du mit dem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und ja, das ist ein hartes Bild. Und ich denke, wir dürfen das hier nicht weichzeichnen. Jesus spricht hier nämlich von einem inneren Zusammenhang. Wer Gnade empfängt, der wird langfristig verändert. Es geht nicht darum, dass man sofort perfekt ist, dass man alles sofort hinkriegt und dass es kein innerer Kampf ist. Aber du wirst verändert. Und wenn ich dauerhaft an Unvergebenheit festhalte, wenn ich mich bewusst entscheide, mein Recht über die Gnade zu stellen, dann offenbart das etwas über mein Herz. Denn dann heißt es ganz klar, dass ich nicht aus der Logik der Lehre Jesu lebe, sondern aus der Logik des Gerichts. Und was bedeuten jetzt diese Folterknechte? Sie sind zunächst ein Bild für das endgültige Gericht Gottes. Jesus warnt hier real. Ein Herz, das Gnade ablehnt, steuert auf eine ewige Verdammnis zu. Aber das Bild hat auch eine erschreckend aktuelle Dimension. Denn Unvergebenheit ist schon jetzt eine Art Folter. Sie quält dich. Sie bindet dich in dem Moment der Verletzung. Sie raubt dir Frieden. Und vielleicht denkst du, du hältst daran fest, aber in Wahrheit hält die Bitterkeit dich fest. Jesus erzählt das Gleichnis hier nicht, um Angst zu machen, dass wir denken, habe ich jetzt alles vergeben? Jesus erzählt das Gleichnis, um uns frei zu machen. Anderen zu vergeben beginnt nicht damit, 100 Denare klein zu reden, sondern sie beginnt damit, dass ich die 10.000 Talente groß mache und dass ich aufs Kreuz schaue und mir anschaue, was Gott da für mich getan hat. Denn das Kreuz ist der Ort, wo meine Sünde liegen kann und wo meine Schuld vergeben ist. Und deswegen finde ich am Kreuz auch den Schlüssel für die Vergebung meiner Mitmenschen. Am Kreuz scheint meine Sünde wundervoll, Denn dort darf ich sehen, wie Jesus Vergebung dafür schenkt. Und erst wenn ich das begreife, was Jesus für mich dort getan hat, dann werde ich nicht anders können, als Vergebung für meine Mitmenschen zu suchen und im Frieden nachzujagen, um mein Herz befreien zu können. Und trotzdem bleiben Fragen, ehrliche Fragen. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, ich will ja vergeben. Ich würde das gerne, aber ich krieg's einfach nicht hin. Es tut so weh. Oder vielleicht sitzt du auch hier und denkst, heißt das jetzt, dass ich mein Leben lang auf mir rumtrampeln lassen muss? Dass ich alles einfach ertrage und keine Grenzen setzen darf? Und diese Fragen sind wichtig und denen wollen wir jetzt auch nochmal auf den Grund gehen. Zuerst einmal möchte ich klarstellen, vergeben heißt nicht vergessen. Die Bibel sagt nicht, dass wir plötzlich keine Erinnerung mehr haben und keinen Schmerz mehr fühlen. Manche versuchen, eine Bibelstelle anzuführen und zu sagen, ja, in der Bibel steht doch, Gott denkt nicht mehr an unsere Sünden. Das stimmt. Aber das heißt nicht, dass Gott Sünden vergessen hat. Er löscht nicht sein Gedächtnis. Gott ist allwissend. Er weiß noch alles ganz genau. Aber Gott entscheidet sich, daran nicht mehr zu gedenken. Das wieder rauszuholen und zu sagen, weil du jetzt schon wieder das Gleiche gemacht hast, ist jetzt vorbei. Sondern Gott, das, was er vergeben hat, ist vergeben. Es wird nicht mehr gerichtet. Und genauso heißt auch Vergebung für uns nicht, dass wir irgendwie versuchen müssen, unser Gedächtnis zu löschen. Und deswegen bedeutet Vergebung auch nicht Gleichgültigkeit. Es heißt nicht, dass wir sagen müssen, ach, war doch halb so schlimm, alles okay. Nein. Wenn ein Mensch schuldig an uns geworden ist, dann ist das auch nicht gut. Das ist etwas, was vor Gott gebracht werden muss. Vergebung ist nicht Gleichgültigkeit. In einem Sinne, ich lasse diese Person einfach, ich behalte das für mich, ich vergebe es für mich und wird schon alles gut. Jesus sagt ein paar Verse vorher, dass wenn ein Bruder, eine Schwester gegen uns sündigt, dass wir sie ansprechen sollen. Dass wir Frieden suchen sollen. Nicht nur, indem die Person, die verletzt ist, das einfach für sich vergibt, sondern indem das bereinigt wird und Menschen ermahnt werden, auch in dem, was sie tun. Vergebung bedeutet aber auch nicht automatische Wiederherstellung von Vertrauen. Es kann sein, je nachdem, wie tief diese Verletzung war, wie groß die Schuld war, die an uns getan wurde, dass wir dieser anderen Person nicht mehr so einfach vertrauen können. Das heißt aber nicht, dass wir ihr nicht vergeben können. Vertrauen wächst langsam. Sie braucht Verlässlichkeit. Und es kann Situationen geben, in denen man noch einen gewissen Abstand braucht und lernen muss, der anderen Person zu vertrauen. Beziehungsweise die andere Person muss erstmal beweisen, dass du ihr wieder vertrauen kannst. Gerade in Fällen von Missbrauch, Manipulation oder wiederholtem destruktivem Verhalten ist Abstand manchmal weise und notwendig. Aber dann nicht Abstand aus Verletzung heraus, dass ich sage, ich bin genervt oder ich bin jetzt verletzt und ich halte Abstand, sondern ich vergebe dir, aber es tut mir leid, ich kann dir gerade noch nicht vertrauen. Du musst erstmal beweisen, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt ist. Wir sehen das auch biblisch an verschiedenen Situationen. Wir sehen das bei Abraham und Lot, Ihre Knechte waren am Streiten und sie haben den Weg gewählt, auseinanderzugehen, in Frieden. Sie waren nicht böse aufeinander. Aber trotzdem war das hier ein weiser Weg. Aber auch Paulus, der, als ihn die Pharisäer umbringen wollten, den Staat einschaltete und sich auf sein römisches Recht berief. Ja, also wir müssen nicht alles an uns ertragen lassen, uns komplett auf uns rumtrampeln lassen, weil wir Christen sind, weil wir vergeben. Aber es heißt, dass wir trotzdem vergeben sollen. Und Vergebung ist auch möglich, wenn der andere nicht darum bittet. Versöhnung braucht zwei Parteien. Und das ist das Ziel. Gerade in christlicher Gemeinschaft wünschen wir uns Versöhnung. Dass beide Parteien aufeinander zugehen und wieder Vertrauen entsteht. Aber wir leben in einer sündigen Welt. Und auch da kann ich jemand anderem vergeben, ohne dass er mich um Vergebung bittet. Es geht darum, dass ich nicht an dieser Schuld festhalte und Richter bleibe, sondern ich muss aufhören, Richter zu spielen. Und wir müssen auch verstehen, dass Vergebung kein Gefühl ist. Hier hat mir das Leben von Corrie ten Boom sehr geholfen. Sie war im KZ und wurde dort gefoltert. Und als sie nach dem Krieg einem ehemaligen KZ-Wächter gegenüberstand, der sie um Vergebung bat, fühlte sie in ihrem Herzen nichts als Kälte. Sie hatte keine warmen Gefühle dieser Person gegenüber. Aber sie entschied sich im Gehorsam, die Hand auszustrecken und darauf zu vertrauen, dass Gott das Herz nachziehen wird. Ihr Gebet war es: Gott, ich möchte vergeben, ich lasse das jetzt los, ich suche nicht die Rache, aber bitte hilf, dass ich es auch fühle. Vergebung beginnt mit einer Entscheidung des Willens, nicht als warmes Gefühl. Und ja, wir sollten Gott darum bitten, dass unsere Gefühle folgen, aber sie sind nicht die Voraussetzung. Und vielleicht ist das der entscheidende Satz. Vergebung heißt, dass ich mein Recht auf Vergeltung in Gottes Hände lege und Frieden suche. Ich vertraue darauf, dass Gott gerecht und gerechter richten könnte, richtet, als ich es je könnte. Dass seine Gnade größer ist als mein Schmerz. Und genau hier wird es konkret. Vergebung ist kein einmaliger, emotionaler Moment, sondern sie ist ein Prozess. Je nach Schuld muss ich mich jeden Tag neu entscheiden. Ich halte es ihm oder ihr nicht mehr vor. Und manchmal kommen Erinnerungen hoch, aber dann geht es darum, sie loszulassen. Und mit jeder Entscheidung wird dein Herz Stück für Stück immer freier. Denn das Ziel der Vergebung ist es, dass dein Herz frei wird. Frei von Bitterkeit, frei von diesem inneren Gerichtssaal, frei von der Rolle des Richters. Und genau deswegen ist Vergebung auch nicht einfach nur ein frommer Zusatz für besonders geistliche Menschen. Sie ist der Weg in die Freiheit. Und vielleicht merkst du an diesem Punkt, das klingt ja alles schön, aber es fühlt sich immer noch schwer an. Ihr Lieben, Vergebung ist nicht billig. Sie kostet dich etwas. So wie der König die Schuld auf sich nahm und er bezahlen musste, müssen auch ganz oft wir, wenn wir vergeben, die Schuld des anderen mittragen. Aber in Wahrheit wird es zu einem Tausch. Du tauschst dein Recht auf Vergeltung gegen Gottes Gerechtigkeit. Du tauschst dein Festhalten an der Schuld des anderen gegen Gottes Freiheit. Und du tauschst Bitterkeit gegen Frieden. Und vielleicht sagst du, ja, aber wenn ich vergebe, dann kommt doch der andere einfach davon. Nein, niemand kommt an Gott vorbei. Niemand entkommt seiner Gerechtigkeit. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder diese Schuld wird am Kreuz getragen, indem dieser Mensch Buße darüber tut. Oder die Alternative ist, sie wird in Gottes Gericht offenbar werden. Du musst nicht Richter spielen. Deine Schuld, die Schuld des anderen, die wird den gerechten Lohn bekommen. Am Kreuz zeigt Gott, dein Schmerz wird gesehen. Er ist real, er ist nicht egal, aber auch deine Schuld war nicht egal. Und das heißt nicht, dass es sofort leichter wird. Ich weiß, es kann sein, dass du immer noch, wenn du dieser Person begegnest, eben dieses mulmige Gefühl hast. Aber Vergebung beginnt eben mit einer Entscheidung des Glaubens, nicht mit einem emotionalen Hochgefühl. Und ich möchte hier eine Einladung für dich aussprechen. Vielleicht sitzt du hier und merkst, ich bin bitter geworden. Dann soll das heute keine Anklage sein. Es ist eine Einladung. Einladung, nochmal auf deine 10.000 Talente zu schauen. Und dann aufs Kreuz zu schauen. Und noch einmal zu begreifen, du lebst überhaupt nur aus Gottes Gnade. Und wenn du aus Gnade lebst, dann darfst du auch Gnade anderen weitergeben. Und vielleicht ist genau heute der Moment, in dem du bereit bist zu sagen, Herr, ich will vergeben. Ich weiß nicht, ob ich es fühle, aber ich will den Richterstuhl räumen. Ich lege mein Recht in deine Hände. Denn wer 10.000 Talente gesehen hat, der kann lernen, 100 Denare loszulassen. Und wer loslässt, wird nicht kleiner, er wird freier. Amen.